Die haben auch jetzt geschaut.
Sind wegen uns da.
Ich muss mal von der Straße runter.
Unser Reporter Tim Grübel war unterwegs auf Mission Wissen weltweit, um sich eine Treppe anzuschauen, die scheinbar in den Himmel führt. Warum diese Treppe dort ist, welche Geschichte sich dahinter verbirgt und natürlich auch, was die Polizei damit zu tun hat und wie Tim der Polizei vielleicht dann auch erklären konnte, was er da überhaupt tut, das erzählt er uns hoffentlich gleich in unserem Podcast. Mein Name ist Eva Eich und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid.
Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
Hallo Tim, ich freue mich, dass du heute da bist. Das heißt, du konntest der Polizei noch mal entkommen.
Danke für die Einladung. Ja, ganz, ganz knapp. Aber ich habe es geschafft und bin wieder sicher in München angekommen.
Du warst auf Hawaii unterwegs, wenn ich mich nicht täusche.
Genau, auf Hawaii, da ist diese mysteriöse Himmelstreppe, die du ja schon angeteased hast. Und bevor wir anfangen, ich habe dir auch noch was mitgebracht aus Hawaii. Gib dir das einmal rüber.
Was ist das? Also vom Geräusch her würde man ja jetzt direkt an Handschellen denken.
Genau, die Handschellen, die Polizei.
Aber wenn ihr jetzt sehen würdet, was ich sehe, sieht es eher aus, als ob das für irgendwelche Sexpraktiken verwendet werden. Also irgendwie, es sind Ketten mit irgendwelchen Nägeln drin, silberne Ketten mit Nägeln und das Ganze ist befestigt an einem schwarzen Gummiring, würde ich jetzt mal so bezeichnen. Aber ich vermute, es hat eine andere Bewandtnis damit, als ich jetzt im ersten Assoziation
hatte. Ja, das ist eigentlich ganz unspektakulär. Es sind Spikes. Spikes für Schuhe.
Für die Schuhe.
Wenn man eben bestimmte Wanderungen macht, sollte man die dabei haben, um nicht auszurutschen. Und das war für uns so unsere Lebensversicherung.
Weil ihr tatsächlich so eine Wanderung unternommen habt, wo ihr ohne diese Dinger abgestürzt werdet.
Ja, wenn das Wetter nicht gepasst hätte, dann wären die wirklich extrem wichtig gewesen, weil ansonsten fliegt man eben mal eben eine Klippe runter.
Oh, also es ist nicht so einfach, zu diesen Stairways to Heaven, also zu dieser Treppe in den Himmel zu kommen. Vielleicht magst du uns einfach mal erzählen, ja, wie ging denn die ganze Reise los? Wie bist du auch vielleicht auch überhaupt auf diese Geschichte gekommen? Um was dreht sich's denn da?
Also diese Haiku-Stairs heißen die offiziell, werden aber Stairway to Heaven, also Himmelstreppe genannt. Und die sind mittlerweile ein ganz schöner Instagram-Hype geworden. Also wenn man auf Hawaii ist oder wenn man sich auf den Weg nach Hawaii macht, dann sieht man diese Treppe überall. Überall auf Instagram. Gefühlt jeder möchte diese Treppe sehen und möchte ein Foto auf dieser Treppe haben. Und das haben wir natürlich im Vorfeld auch gesehen und haben uns gedacht, ja, erstens, warum ist da überhaupt eine Treppe? Und zweitens, warum gibt es da so eine Faszination für? Und mein Team und ich, Kameramann Anton und Tonmann Tim und ich, haben uns ja auf die Reise gemacht, um diese Geschichte zu erzählen, sind natürlich erstmal hängen geblieben bei diesen ganzen Instagram-Bildern.
Vielleicht kannst du ja mal beschreiben, wie sieht denn dieses Bild genau aus?
Also die Treppe kann man sich vorstellen, eine alte, rostige Treppe, die in einem sehr, sehr steilen Berg ist. Und wenn man hochschaut, dann sieht es tatsächlich so aus, als würde sie in den Himmel führen, weil sie zum Großteil von Wolken auch verdeckt ist.
Also weil sie so hoch einfach ist.
Genau, sie ist sehr hoch und das Wetter ist auch nicht immer sehr gut. Es ist keine Treppe, die man sich jetzt gerne anschaut, weil man dann einen ganz, ganz tollen Blick hat, sondern es sieht schon gefährlich aus und dadurch, dass es direkt in die Wolken führt, weiß man auch unten noch überhaupt nicht, wo sie eigentlich hinführt. Und das ist natürlich extrem spannend, auch für die Menschen, die dorthin wollen. Und auch für uns. Und deswegen haben wir natürlich auch einen Weg gesucht, um diese Geschichte zu erzählen und auf diese Treppe zu kommen. Wenn man aber recherchiert, und zwar gar nicht mal so großartig, sondern einfach eine leichte Google-Suche, dann merkt man schnell, dass diese Treppe seit knapp 40 Jahren gesperrt ist. Das ist militärisches Sperrgebiet und ist eben nicht freigegeben für die Öffentlichkeit. Mhm. Niemand darf diese Treppen betreten. Aber trotzdem sind ja anscheinend Leute drauf. Und dieses Thema hat uns irgendwie nicht losgelassen. Dann haben wir tiefer recherchiert und haben dann erfahren, dass diese Treppe auch noch abgerissen werden soll. Mhm. Also die Stadt Honolulu hat entschieden, dass diese Treppe jetzt verschwinden soll. Und deswegen war da auch Druck drauf für uns, diese Geschichte eben noch zu erzählen.
Bevor die Treppe vielleicht gar nicht mehr existiert.
Genau, bevor sie weg ist und bevor sie abgerissen wird. Und dann haben wir weiter recherchiert und haben geschaut, wie kommen wir dann da jetzt hin? Wenn die gesperrt ist, wenn es eigentlich keinen richtigen Eingang gibt. Und im Internet gibt es einige Anleitungen, wie man trotzdem scheinbar ganz leicht auf diese Treppe kommt.
Wo befindet sie sich denn genau?
Die befindet sich auf der Insel Oahu. Das ist die Insel, auf der auch die Hauptstadt Honolulu ist. Mhm. Also Hawaii besteht ja aus mehreren Inseln. Und die Treppe befindet sich in der Stadt Haiku. Und das ist circa eine Stunde von Honolulu entfernt. Und da sind wir dann von unserem Hotel aus natürlich hingefahren, weil so eine Treppe lässt sich ja nicht so einfach verstecken, wenn sie mitten im Berg ist. Also war für uns eigentlich klar, wenn wir hinfahren, müssen wir sie eigentlich schon von der Autobahn aus sehen. Und dann sind wir durch einen längeren Tunnel gefahren und haben nach rechts oben geguckt, nach links oben geguckt und so, wo ist sie denn? weil wir sie einfach nicht gesehen haben. Okay. Und gedacht so,
schon abgerissen.
Falsche Insel, irgendwo falscher Berg oder schon abgerissen. Das ist ja auch, wie du sagst, eine ganz reale Möglichkeit. Und dann hat Tonmann Tim, der hinten saß, dann auf einmal durchs Dachfenster geguckt und gesagt, da oben ist sie. Und dann schauen wir da hoch und diese Treppe ist vom Tal aus wirklich nicht zu erkennen. Also man erahnt sie. Also sie wirkt fast schon, als wäre sie versteckt oder als wäre sie auch bewusst versteckt. Das bedeutet für uns aber auch, wir konnten nicht sagen, okay, wir bleiben unten, schießen die Drohne nach oben, machen da ein paar Bilder und alles ist gut, sondern wir mussten schon nach ganz oben. Das heißt, wir haben uns auch diese Anleitungen, die ich vorher im Internet gefunden habe, genauer angeschaut. Die liegen eben alle in dieser Stadt Haiku. Das ist ein kleines Dörfchen, so ein ganz kleiner, so ein Village, so ein amerikanisches Village. Und die Zugänge, die wir dann gefunden haben, waren keine Zugänge. Das waren die Vorgärten der Bewohner.
Aha.
Und als wir in diese Stadt Haiku gekommen sind, dann war das ein ganz, ganz komisches Gefühl, weil wir uns wirklich nicht willkommen gefühlt haben. Weil Haiku wirkt wie so ein Hochsicherheitsgebiet eigentlich. Also überall gibt's Absperrungen, hohe Zäune, Stacheldraht, Videoüberwachung. Jeder hatte da einen Hund. Und sobald die Fremde sehen, also wir sind ausgestiegen und haben 17 Hunde bellen gehört, sind dann eben zu diesen Zugängen gegangen. Auch alles, wie gesagt, abgesperrt und große Strafen, falls man da das durchquert. Mhm. Und dann haben wir versucht, mit Menschen zu sprechen, weil wir machen natürlich nichts Illegales, aber wir wollten einfach mal so ein bisschen dieses Gefühl, was da in Haiku abgeht, bekommen. Und dann habe ich jemanden gesehen und habe die einfach mal gefragt. Ich glaube, da können wir mal rein.
Excuse me. Hello. We're from German television. Because we're doing the film about the stairs.
Yeah.
Okay.
All right.
Thank you. Ja, die haben alle nicht so wirklich Bock auf uns.
Na gut, ja.
Find someone who wants to talk to you. Don't throw me, please. But the stairs itself is...
Yeah, yeah.
You know that. If you give me a card, that'll be fine. I can find someone to talk to you.
Yeah?
You don't have a television card from your television?
No, I don't have it with me right now.
Okay, also sie hat erstmal gesagt, wenn du mir deine Karte gibst, deine Visitenkarte, dann finde ich bestimmt jemand, der mit dir darüber sprechen möchte.
Genau, also sie ist erstmal, man muss sich das vorstellen, die Frau stand in einem Carport und hat uns beobachtet. Mhm. Und da hatte ich sie nur gesehen. Und dadurch, dass sie die Einzige war, die da irgendwie auf der Straße war, also auch das ist dieses Bild dieser Stadt Haiku, da war niemand auf der Straße. Also es ist so ein normaler Neighborhood gewesen, aber irgendwie haben wir niemanden gesehen. Und diese Frau haben wir dann eben gesehen, ich bin dann hingegangen und sie war sehr irritiert, erstens, dass ein deutsches Kamerateam da ist. Und dann habe ich nur gesagt, wir sind wegen dieser Treppe da. Und dann direkt, haut ab, will ich nichts mit zu tun haben. Haben wir natürlich auch gemacht und dann ist sie ja wieder zurückgekommen. Und das ist ganz interessant, weil sie sagt ja, sie wird jemanden finden, der mit uns redet. Und in dem Moment habe ich das so gesehen, ja, hey, danke, cool. Genau das wollen wir ja eigentlich. Und wollte meine Karte haben. Da dachte ich mir, ja, okay, warum willst du jetzt meine Karte, wenn du jemanden findest, der mit mir redet? Das war mir schon suspekt, aber ich wollte dann auch irgendwie aus dieser Situation rauskommen, weil man hat es vielleicht gehört, das war jetzt auch nicht das freundlichste Gespräch. Genau, das kam auch ein bisschen dazu, dass wir uns nicht so willkommen gefühlt haben. Und dann war sie weg und dann war sie eigentlich bei mir auch aus den Gedanken raus, weil wir dann auch gesagt haben, okay, es will anscheinend niemand mit uns reden, es ist niemand auf der Straße, wir schauen jetzt, dass wir irgendwie einen anderen Zugang finden. Ja, und dann...
dann kam jemand, der mit euch reden wollte.
Exakt das, dann kam jemand, der mit uns reden wollte und da können wir gerne auch nochmal reinhören.
Wer zu uns?
Die haben auch jetzt geschaut.
Drehen die um? Was ist jetzt?
Ja, die haben so wegen uns da.
Du musst mal von der Straße runter. Digga.
Soll ich? Ja, bis ich. Ja. Ich steig mal her. Okay. Ja. Hello.
Ja. We got some calls to 911 about your vehicle.
Oh, really?
Neighborhood. Yeah. You have an assignment to do here, or you're just doing a story?
We're just doing a story.
We just have to address it. And I guess it looks suspicious because there's so many trespassers. The residents will call for every vehicle that is not unfamiliar.
Really?
Okay, also da kam die Polizei und wollte mit euch erstmal sprechen.
Genau, da hatten wir dann jemanden, der mit uns gesprochen hat.
Also den hatte dann die Dame sozusagen.
Das weiß ich nicht.
Oder vielleicht auch irgendein anderer freundlicher Nachbar.
Genau, also sie meinte ja, es gab mehrere Notrufe wegen unseres Autos. Aber mir geht dieser Satz von der ersten Frau seitdem eigentlich nicht mehr aus dem Kopf, wo sie sagt, ich werde jemanden holen, der mit euch spricht. Mhm. Was mir in dem Moment oder was uns auch überhaupt nicht klar war, ich persönlich glaube, dass sie auch deswegen meine Karte wollte, um eben die Polizei zu rufen. Es passt auch von der Zeit, weil die Polizei kam direkt danach. Es war zum Glück eine sehr freundliche Polizistin mit einem nicht ganz so freundlichen Kollegen. Also die Polizistin, hat man ja gehört, hat mit uns gesprochen und der Polizist stand auf der anderen Seite des Autos. Und
Good Cop, Bad Cop, ja?
Ja, mit der Hand an der Waffe und da waren wir dann ganz, ganz vorsichtig und wir haben ja nichts falsch gemacht. Mhm. Das muss man ja auch sagen. Mhm. Wir sind ja einfach nur in dieser Gegend gewesen und haben uns diese Zugänge angeschaut. Wir sind ja nicht irgendwie in fremde Vorgärten reingegangen oder so, würden wir nie machen.
Aber man fühlt sich trotzdem irgendwie erstmal so ein bisschen ertappt oder so, obwohl man nichts getan hat.
Es war unser zweiter Tag auf Hawaii. Wir sind am Vortag angekommen, waren alle noch ein bisschen im Jetlag. Mhm. Und haben uns dann gedacht, okay, jetzt der zweite Tag. Mhm. Und jetzt kommt die Polizei. Der Dreh könnte vielleicht schon ein bisschen früher vorbei sein, als wir es gedacht haben. Man muss dazu sagen, dass eben in dieser Haiku Village jeden Morgen vor allem, also vor Sonnenaufgang, teils hunderte Touristen über die Zäune klettern, um eben irgendwie auf diese Himmelstreppe zu gelangen. Also die klettern dann wirklich durch die Vorgärten. Und
das fände man als Anwohner natürlich auch nicht lustig. Ne? Nein, kann man auch verstehen, dass die dann da ein bisschen sensibilisiert sind, sage ich mal.
Und deswegen, und das hat uns die Polizistin dann auch gesagt, wird bei jedem fremden Auto der Notruf gerufen. Und sie hat schon gesagt, so ja, man sieht es ja, ihr habt erstens auf den Mietwagen, zweitens wisst ihr nicht, was ihr hier macht und strahlt so ein bisschen durch die Gegend durch. Und hab dann auch noch eine Kamera dabei. Dann war eigentlich ganz vielen klar, dass wir natürlich wegen diesen Stairs da sind. Und was auch ganz interessant ist, ist, dass die Polizei da nicht eben nur öfter hinfährt, sondern tatsächlich auch Wachposten dahin stellt, um ja für Sicherheit zu sorgen, weil es eben so viele werden. Und es ist eben einfach Sperrgebiet, man darf es nicht betreten. Und deswegen geht die Stadt und die Regierung auch rigoros gegen Eindringlinge vor. Also wenn man erwischt wird, muss man eine sehr, sehr hohe Strafe zahlen und es droht auch Verhaftung. Mhm. Also das war dann auch für uns kurz ein, wenn sie jetzt den Verdacht hätte, dass wir von da aus auf die Treppe wollen, hätte sie uns auch festnehmen können. Und sie meinte dann aber, ja, sie gibt uns jetzt eine mündliche Verwarnung, wir sind alle nicht festgenommen. Herzlich willkommen auf Hawaii, hat sie auch gesagt. Und da waren wir sehr erleichtert, haben dann aber den Dreh in Haiku auch abgebrochen, weil wir gesagt haben, erstens möchten wir ja niemanden stören Und zweitens ist es jetzt auch zu gefährlich, weil auch wenn sie freundlich war, ich glaube, wenn wir jetzt weitergemacht hätten und sie dann nochmal gekommen wäre, dann wäre das alles sehr schnell umgekippt.
Warum ist das denn ein Sperrgebiet? Ist das so gefährlich oder ist das ein militärisches Sperrgebiet? Oder?
Ja, also diese Treppe, die gibt es ja schon sehr, sehr lange und wurde durch mehrere Unwetter auch schon zerstört. Und die Stadt Honolulu sagt eben, es lohnt sich nicht mehr, sie zu reparieren. Und es ist zu gefährlich, als dass man da drauf gehen soll. Und deswegen ist es A, Sperrgebiet und B, wird abgerissen. Das ist der Stand der Stadt Honolulu. Und das kann man jetzt so finden oder so, aber das ist eben Status quo. Und mich hat trotzdem interessiert, obwohl wir dann ja weggefahren sind, wollte ich eigentlich schon noch wissen, warum nehmen Menschen so viel Risiko auf sich, um eine Treppe zu sehen? Also wir reden ja über Haftstrafen, wir reden über tausende Dollar Strafe, die man zahlt, wenn man erwischt wird, für eine Treppe. Für eine irgendeine Treppe in einem Berg. Und deswegen wollte ich jemanden finden, der diesen Trip schon mal gemacht hat, der auch schon mal auf dieser Treppe war. Und es ist so, dass viele natürlich Angst haben, öffentlich zu sprechen, weil sie dann natürlich zugeben würden, dass sie auf dieser Treppe waren, was ja eine Straftat ist. Wir haben aber jemanden gefunden, der mit uns gesprochen hat, auch vor der Kamera, und der uns zu sich nach Hause eingeladen hat. Sean Pager heißt der, ein älterer Mann, der mit seinem Hund und seiner Frau auch in der Gegend von dieser Treppe lebt. Der hat uns sehr, sehr nett empfangen und hatte auf seinem Schreibtisch ganz viele Bilder von dieser Haiku-Stairs liegen, und zwar einlaminiert. Also normalerweise hat man die auf dem Handy oder so, aber er hatte einlaminierte Bilder von einer Treppe auf seinem Tisch liegen. Und da haben wir schon gemerkt, okay, der ist wohl...
Ist eine Passion.
Eine absolute Passion. Und dann hat er uns erzählt, dass es für ihn auch eines der Weltwunder ist. Also er sagt, es ist die allerschönste Erfahrung, dort zu sein. Je höher man kommt, desto mehr siehst du diese Stufen und ja, desto beeindruckender wird es. Und man hat es wirklich in seinen Augen gesehen, wie leidenschaftlich er über diese, also ich muss nur mal betonen, über eine Treppe spricht. Und dann habe ich ihn gefragt, weil er sich ja offensichtlich ganz gut auskennt, ob denn dieser illegale Weg durch die Vorgärten der einzige Weg zu dieser Treppe ist. Und dann meinte er, nee, es gibt noch einen anderen Weg. Und dieser Weg ist auf der anderen Seite des Berges, Haiku. Also Haiku ist auch der Berg, wo eben diese Treppe hochführt. Und auf der einen Seite führt die Treppe hoch und auf der anderen Seite ist ein, er sagte zu uns, Wanderweg.
Klingt ja erstmal ganz okay, ne?
Genau. Und man startet dann quasi von der anderen Seite des Berges und geht dann nach oben und ist dann oben auf der Treppe. Ist komplett legal, aber er hat uns dann noch ein bisschen was dazu erzählt.
It's not illegal, but there's real safety concerns. People, as I said, are calling for rescues, they're panicking. It's really, really scary. And you can also fall I think you will have a guide because a lot of people get lost.
And we have to be careful.
Well, that part, yeah, you don't want to fall there. Because you would fall a very long way. And it would not be good when you landed.
Okay, also es gibt einen anderen Weg, aber der ist sehr gefährlich und Leute müssen da gerettet werden. Und er hat gesagt, ihr könnt es eigentlich nur machen mit einem Guide.
Genau, dieser Weg hat auch so seine leider sehr tragische eigene Geschichte. Da ist zum Beispiel vor ein paar Jahren ein 18-Jähriger wandern gegangen und wurde nie wieder gefunden. Man weiß bis heute nicht, was mit ihm passiert ist. Es müssen sehr viele Menschen auf diesem Weg gerettet werden und sind leider auch schon einige abgestürzt und verstorben auf diesem Weg.
Jetzt machen auch deine hier Steigeisen
genau,
Sinn.
Genau, die machen da auch Sinn und deswegen, wir mussten uns ja vorbereiten dafür. Und wollte er den Weg mit uns gehen. Hatte dann aber, er meinte so, ja, er hat ein bisschen was am Knöchel und eigentlich weiß er eh nicht so wirklich wegen dem Weg und so. Und dann meinte er auch, ja, ihr braucht auf jeden Fall einen Bergführer. Und den haben wir dann gefunden mit seiner Hilfe. Noch am gleichen Abend haben wir dann Ethan organisiert, ein junger Hawaiianer, der uns eben auf dieser Wanderung begleiten wollte. Und wir haben uns natürlich auch vorbereitet für diese Wanderung, eben mit diesen Spikes, damit wir, falls es dort regnet, wenigstens einen sicheren Tritt haben. Du musst dir vorstellen, es geht links und rechts sicher 1000 Meter nach unten. Also jeder Schritt, den du da falsch machst, ist tödlich. Muss man so klar sagen.
Da gibt es auch keine Sicherung wahrscheinlich, ne? Oder irgendwie, wie man sich das jetzt so in Deutschland vielleicht vorstellt.
Null, überhaupt nicht. Und wir wussten aber ehrlicherweise auch nicht, was uns erwartet. Weil es gibt zwar Bilder, aber die kann man ja nie so wirklich einschätzen. Weil Bilder, ja, die sehen dann schön aus, aber wenn du dann wirklich da bist, ist es nochmal was komplett anderes. Also haben wir uns eben vorbereitet, wir haben diese Steigeisen mitgenommen, wir haben Proviant mitgenommen, also wir haben sind 12 Stunden sind wir am Ende unterwegs gewesen für diese Wanderung.
Also, 12 Stunden?
Ja, das sind 1500 Höhenmeter, die wir eben an einem Tag zurücklegen.
Das musst du erstmal körperlich schaffen.
Das musst du körperlich schaffen, deswegen haben wir uns auch mit Proviant eingedeckt. Im Nachhinein hätte ich anderes Proviant mitgenommen? Also wir hatten dann Sandwiches mit Schweinehack oder so.
Ja, gut.
So zart schmelzende Schokolade noch dabei. Was super ist, auf Hawaii bei 30 Grad im Rucksack, kann ich niemandem empfehlen. Und der Guide hat uns auch etwas komisch angeschaut, dass wir das gemacht haben.
Die lustigen Menschen aus Deutschland.
Genau. Aber auf jeden Fall haben wir uns erstmal vor Sonnenaufgang mit ihm getroffen am nächsten Tag. Der Startpunkt ist in einem Park, eben wie gesagt auf der anderen Seite des Berges Haiku. Und am Anfang meinte Ethan zu uns, ja, es wird schon hart, aber wir schaffen das. Genug trinken, genug essen, nicht zu viele Pausen machen, aber trotzdem versuchen, den Puls niedrig zu halten, wenn wir den Berg hochklettern. Und wir müssen unbedingt verhindern, dass wir Krämpfe bekommen. Weil wir müssen auf jeden Fall den Weg an dem gleichen Tag, müssen wir zur Treppe kommen, aber wir müssen am gleichen Tag auch wieder unten sein. Und zwar alles noch, bevor die Dunkelheit eintritt. Und dann sind wir losgegangen und ehrlicherweise, die ersten 4 Kilometer sind wir gewandert und dann dachte ich, der Sean vom Vortag verarscht uns komplett. Das war eine locker leichte Wanderung durch einen Park. Es war wunderschön, keine Steigung und wir haben uns alle so ein bisschen lustig gemacht, von wegen hier ja der super gefährliche Weg zu dieser Himmelstreppe. Und nach anderthalb Stunden sind wir dann auf so einem Plateau angekommen und dann meinte Ethan, seht ihr den Berg da hinten? Also der da in den Wolken ist, der allerletzte Berg. Ja, da müssen wir hin.
Oh.
Und wir haben ihn eigentlich gar nicht gesehen. Das war der letzte Berg hinten links.
Was haben denn dein Kameramann und dein Tonassistent gesagt? Die haben sich wahrscheinlich auch bedankt.
Ja, wir sind ja schon so lange gegangen. Ich die schon die ganze Zeit zu den beiden, ja, jetzt sind wir gleich da und so, ja, jetzt nochmal kurz einen Hügel hoch und dann sind wir da. Und dann sehen wir diesen Berg, der sehr, sehr viele Kilometer noch weg ist. Und da wird es dir schon komisch zumute.
Also das kannst du ja wirklich nur machen, wenn du sportlich bist.
Solltest du, ja. Ne? Also solltest du.
Kann jetzt nicht jeder Durchschnitts...
Also es ist zumindest Touring. Nicht zu empfehlen, das zu machen. Bei uns kommt noch dazu, wir filmen das ganze Jahr. Also wir haben ja die Mission gehabt, einen Film darüber zu machen. Und heißt, wir haben natürlich auch Kameraequipment dabei gehabt. Wir sind natürlich nicht dumm und haben nicht das Kameraequipment genommen, was man jetzt für einen normalen TV-Dreh mitnimmt, sondern haben uns schon darauf eingestellt, dass wir eine 12-Stunden-Wanderung machen. Trotzdem muss natürlich manches Zeug einfach mit. Und das haben wir dann eben auch hochschleppen müssen, zu viert dann insgesamt. Und sind dann eben noch weiter diesen weniger spektakulären Weg gegangen. Und dann sind wir irgendwann angekommen an an so einem Art ausgetrockneter Fluss. Und da haben wir dann eine längere Pause gemacht. Und das bei Ethan heißt das was, weil Ethan war jemand, der ist erstens die ganze Zeit vorgegangen und hat Tempo gemacht. Und wir haben das erst so ein bisschen als fast schon unfreundlich wahrgenommen. Im Nachhinein war aber klar, er hat halt die Pace vorgegeben.
Er wusste, dass ihr draufhalten müsst, wenn ihr die Strecke schaffen wollt.
Und er wusste eben, was noch vor uns steht. Und dann meinte er bei dieser einen längeren Pause, wo er selber auch viel gegessen und getrunken hat und ich mir auch schon gedacht habe, meinte, okay, jetzt wird's lustig. Jetzt wird dieser Weg, den ich so als sehr schönen Wanderweg wahrgenommen habe, wird jetzt zu einer sehr gefährlichen Wanderung. Also es ist kein richtiger Wanderweg mehr. Es ist alles lose. Du musst durch Gestrüpp, du musst durch Wälder. Es gibt eigentlich keinen Weg. Also du musst versuchen, immer eigentlich deiner Nase zu folgen und nach oben zu gehen. Und das war wirklich anstrengend, muss ich sagen. Wir haben über mehrere Kilometer keinen Halt gehabt. Wir haben ja versucht, Pausen zu machen. Ethan hat das nicht so wirklich zugelassen. Und das hat man schon auch an der Stimmung so langsam gemerkt, weil wir mussten dann immer wieder die Rucksäcke tauschen. Wir mussten irgendwie versuchen, Gepäck loszuwerden, indem wir mehr getrunken haben, weil dann wurden ja die Rucksäcke auch leichter. Uns fehlte dann aber das Wasser am Ende. Also es ist so ein Teufelskreis. Und dann gab es dann ab einem gewissen Zeitpunkt, ist es so steil geworden, dass du ja wie so Seile hattest, so vorgefertigte Seile, offensichtlich von Menschen, die diesen Weg schon mal gegangen sind, die eben Seile dahin gehängt haben, damit es leichter wird. Und ich habe mich super gefreut, weil es macht es natürlich einfacher. Und Ethan meinte dann, haltet euch da lieber nicht fest, weil durch die Sonne und durch das sehr, sehr schnell wechselnde Wetter sind die natürlich total brüchig. Und das hat man auch gesehen. Also du kannst dir das vorstellen, es wirkt fast schon so, als wäre das oben mit Bastelkleber festgemacht. Also als wenn du einmal wirklich dein komplettes Körpergewicht da dran hängen würdest, würde es reißen.
Okay.
Das heißt, du konntest es immer nur so ein bisschen als Stabilisation eben nehmen. Und dann sind wir hochgegangen und hochgegangen und hochgegangen und es sollte einfach nicht aufhören. Du siehst diesen Berg und der kommt nicht näher.
Hast du denn dann so irgendwann zu einem Zeitpunkt auch gedacht, vielleicht schaffen wir das auch einfach nicht?
Absolut, absolut. Ich erinnere mich an eine Szene, wo wir uns wirklich hinsetzen mussten. Wir haben Ethan nicht mehr gesehen.
Oh.
Ethan war vorne, wollte Pace machen, hat er gemacht, nur wir nicht. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben auf den Weg geschaut, den wir bereits gegangen sind. Weil wir haben in weiter, weiter Ferne, weil wir schon relativ hoch waren, auch gesehen, wo wir losgelaufen sind. Und das war extrem lang. Und dann haben wir auf die andere Seite geguckt und haben unser Ziel auch noch nicht so wirklich gesehen. Also wir waren genau in der Mitte. Und wir wussten ja, erstens müssen wir den Weg dahin machen. Und dann diesen gesamten Weg, wo wir
zurück,
so gestruggelt sind, auch wieder zurückgehen.
Mhm.
Und das ist was, da habe ich wirklich, ich habe kurz gedacht, dass wir das nicht schaffen.
Du hast ja auch eine Verantwortung, ne? Also nicht nur für dich, auch für dein Team noch, dass du dabei hast.
Absolut. Und über die Verantwortung habe ich mir im Vorfeld tatsächlich auch den Kopf zerbrochen und habe mich dann dafür entschieden, dass wir das machen. Wir haben aber, das ist vielleicht auch ganz interessant, das darf ich auch hier erzählen, wir haben uns im Vorfeld, haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, wenn jemand nicht mehr kann, oder nicht mehr möchte oder es ihm zu gefährlich wird, wird es gesagt und dann gibt es keine Widerrede und wir drehen um. Dann
das ganze Team dann?
Das ganze Team. Der Film ist uns egal, aber wenn jemand sagt, er fühlt sich jetzt nicht mehr wohl und er möchte jetzt umdrehen, dann drehen wir jetzt auch um. Und ich arbeite mit den beiden schon sehr lange zusammen und die auch mit mir und deswegen wussten wir alle, das ist so. Und auf der anderen Seite war natürlich bei jedem die Motivation da, wenn wir jetzt schon diesen Weg gegangen sind, wollen wir natürlich auch nach oben. Und wir haben, auch wenn Ethan diese Pace vorgegeben hat, haben wir natürlich trotzdem langsam gemacht, weil wir natürlich auch nicht erstens sich overpacen wollten und zweitens wollten wir eben nicht diese Klippe runterfallen. Verständlicherweise, denke ich. Und was mich persönlich so ein bisschen drangehalten hat, diese Wanderung zu vollenden, war die Geschichte der Haiku-Stairs, weil die ist ehrlicherweise ja viel zu spannend, als dass man so kurz vor dem Ziel einfach aufgibt. Und zwar die Haiku-Stairs, man meint ja schon, das ist militärisches Sperrgebiet, die gibt es schon sehr lange, die wurde nach Pearl Harbor, also nach den japanischen Angriffen auf Pearl Harbor, wurde die gebaut. Die Vereinigten Staaten haben, als sie in den Zweiten Weltkrieg eingestiegen sind, durch Pearl Harbor eine Funkverbindung gebraucht, die den gesamten Nordpazifik abdeckt. Also von der amerikanischen Westküste in Los Angeles bis zur japanischen Ostküste in Tokio für die Schiffe. Und die Lösung war dann eine Funkstation auf der hawaiianischen Insel Oahu, die eben in der Mitte der beiden Länder liegt. Und dann haben sie in einer Top-Secret-Mission diese Funkstation geplant und sie haben sich für den Berg Haiku entschieden, der aufgrund der Höhe und Lage eben ideal dafür geeignet war. Und das Problem dabei war, dass dieser Berg extrem schwer zu erklimmen ist. Also die ersten Soldaten haben tatsächlich 21 Tage lang gebraucht, um an die Spitze des Gipfels zu kommen oder an den Gipfel zu kommen und mit dem Bau der Station zu beginnen. Und dann haben sie sich eben gedacht, damit die normalen Funkarbeiter eben einen einfacheren, alles in Anführungszeichen, Weg haben, um hochzukommen zu ihrer Arbeit, haben sie eine Treppe gebaut, eben eine steile Treppe direkt zu dieser Funkstation. Das sind 4000 Stufen und ist ein architektonisches Meisterwerk, ehrlicherweise. Mhm. Es war am Anfang waren es Holztreppen, danach hat sich das eben zu Metalltreppen entwickelt und dadurch ist diese berühmte Himmelstreppe von Hawaii eben entstanden, damit die Arbeiter der Funkstation leichter zu ihrem Arbeitsort gelangen. Und jetzt habe ich oder in dem Moment versteht man auch, warum man die von unten gar nicht so gut sieht. Weil diese Funkstation war eben ein eine Top-Secret-Mission des amerikanischen Militärs. Und das hat schon seine Gründe, warum man die von unten eben nicht sieht. Mhm. Und nach dem Krieg ist diese Funkstation natürlich nicht mehr gebraucht worden. Es gab dann auch modernere
Kommunikationsmöglichkeiten.
Und deswegen ist sie zu so einem Lost Place geworden. Und auch die Treppe dahin ist natürlich immer mehr verwahrlost. Mhm. Und Stürme, ich meinte ja schon, das Wetter ändert sich da sehr, sehr schnell. Und genau das, was mit den Seilen passiert, die wie Bastelkleber sind, das passiert auch mit der Treppe. Und dann ist es einfach nicht zusammengebrochen, so schlimm würde ich es nicht sagen, aber ist einfach verwahrlost gewesen. Und deswegen hat die Stadt Honolulu eben irgendwann entschieden, dass es sich nicht mehr lohnt, sie zu renovieren und sie muss jetzt abgerissen werden. Und seitdem pilgern aber immer mehr Menschen nach Hawaii, um diese Treppe nochmal zu sehen, um nochmal nach oben zu kommen. Manche über den legalen Weg wie wir, viele über den illegalen Weg auf die Stufen. Und unser Guide Ethan, und da haben wir dann auch mal wieder, den haben wir dann wieder gefunden mittlerweile.
Zum
der
Glück.
Der saß dann oben und hatte schon auf uns gewartet. Oben, wir waren natürlich noch lange nicht am Ziel, aber oben vom nächsten Hügel. Und dann hatte ich die Möglichkeit, mal ein bisschen privater auch mit ihm zu sprechen, weil er gemerkt hat, wir sind alle am Ende und wir brauchen jetzt diese Pause. Und habe ihn dann gefragt, was das auch für ihn bedeutet. Und er meinte, für ihn ist es super schön auch, dass diese Anfrage gekommen ist, dass wir mit ihm da hoch wollen, weil sein Opa tatsächlich in dieser Station gearbeitet hat. Mh. Heißt, für ihn war es auch nochmal...
Hat er auch einen persönlichen Bezug dazu.
Absolut. Und er wollte auch nochmal hin. Er wollte nochmal sehen, wo hat sein Opa gearbeitet und bevor er eben diese Treppe abgerissen wird. Und das war schon eine besondere Situation, weil ich das erst in dem Moment erfahren habe. Mhm. Und als er dann gerade dabei war, zu sagen, es ist so emotional, meinte, okay, jetzt, Jungs, müssen wir weitergehen. und dann sind wir, dann dreht er sich um und sagt, hier, jetzt kommt der gefährlichste Teil.
So, das? Okay.
Wir sind doch jetzt schon 7 Stunden unterwegs und ich war mir sicher, jetzt ist sie da. Mhm. Jetzt ist sie auf jeden Fall da. Aber nee, es war jetzt noch das...
Jetzt kommt
die gefährlichste Ding. Und sie war auch gefährlich. Mhm. Das war, man kann sich das vorstellen, so eine bisschen mehr als schulterbreit war der Weg breit. Mhm. Und links und rechts ging es steil nach unten.
Auf beiden Seiten?
Auf beiden Seiten. Und zwar nicht nur steil nach unten, sondern 500 bis 1000 Meter steil nach unten.
Okay.
Und nach oben gab es dieses Seil wieder, wo man sich nicht festhalten durfte. Und dann sind wir da hochgekraxelt auf letzter Rinne und oben, ehrlicherweise, die Stimmung ist umgeschlagen. Wir waren alle komplett fertig. Es gab da den Moment, wir konnten unser Ziel sehen. Wir haben es gesehen. Wir haben diese Funkstation, auf die wir uns hochgearbeitet haben, haben wir gesehen. Sie war zwar immer noch weit weg, aber zumindest ist das Ziel vor Augen. Aber als wir diesen letzten oder diesen gefährlichsten Weg dann noch gemacht haben, ja, da sind so ein bisschen die Nerven auch durchgebrannt.
It's cramping.
You're cramping.
Too bad, man.
Do you guys want to keep going and you can film what you need to film at the top?
Weil das ist schon nochmal eine Ecke da hoch jetzt.
Ich muss auch wieder runter von hier.
Was war da los?
Wir waren komplett fertig. Wir haben alle Krämpfe bekommen und zwar bei jedem Schritt. Mhm. Du musst dir vorstellen, du gehst einen Schritt und dein komplettes Bein verkrampft. Mhm. Du kannst einfach nicht mehr. Mhm. Und da hatten wir jetzt natürlich ein großes Problem. Weil erstens, wir haben unser Ziel gesehen. Wir wollten natürlich nach oben. Zweitens, wir waren 7 Stunden schon unterwegs. Wir wussten auch, dass wir diesen gesamten Weg an diesem Tag wieder zurückgehen mussten. Und man hat es vielleicht so ein bisschen auch in den Stimmen vom ganzen Team gehört.
Ja, es klang jetzt nicht mehr so super euphorisch.
Überhaupt nicht. Und es war einfach das war der Moment, wo, eigentlich war ich schon sicher, dass wir nicht hochgehen. Mhm. Also, weil uns ging es ja allen schlecht. Und man muss ja auch vernünftig sein. Also man kann jetzt nicht sagen, ja, wir gehen jetzt nach oben und dann brechen wir oben an dieser Treppe zusammen und dann müssen wir die Bergrettung rufen. Also das ist auch, wäre nicht wirklich förderlich gewesen. Und dann haben wir uns ausgeruht, haben alle Elektrolyte genommen, die Ethan dabei hatte, die uns sehr, sehr geholfen haben. Kurz die Schuhe ausgezogen, kurz hingelegt, Füße hochgelegt, einfach wirklich versucht, irgendwie den Körper runterzubringen. Und haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt diesen, wir machen jetzt diesen letzten Weg noch, wir wollen eben da hoch. Und sind dann hochgegangen.
Wie lang war das noch?
Das war noch 20 Minuten, 25 Minuten.
Im Vergleich ja tatsächlich dann eine kurze Strecke. Ja. Aber klar, wenn du bei jedem Schritt schon einen Krampf hast, sind 20 Minuten sehr lang.
Ja, und dann sind wir aber ehrlicherweise die letzten 10 Minuten sind wir immer schneller geworden. Weil dann natürlich das Adrenalin hochkommt. Mhm. Du siehst das Ende und du siehst dieses Ziel und das ist wunderschön, dass du dieses Ziel siehst. Und dann sind die Glückshormone hochgekommen, wir sind wirklich hochgerannt fast schon und sind dann angekommen und waren dann oben eben an der Spitze der Himmelstreppe und haben da erst gesehen, warum so viele Menschen da wirklich hin möchten. Und zwar war das, ja, Ethan hatte uns das vor der Wanderung schon angekündigt, dass es einer der schönsten Blicke ist, die er je gesehen hat. Und das kann ich so unterschreiben. Also wenn du da oben stehst und diese Treppe herunterschaust, diese 4000 Stufen, die mitten in diesen Stein gemeißelt sind und du verstehst dann in dem Moment überhaupt nicht, erstens, wie haben sie das gemacht und zweitens bist du komplett geplättet und du stehst dann an dieser Funkstation.
Die steht noch,
ja, das ist wie gesagt ein Lost Place geworden, aber die ist noch da und wir waren unglaublich glücklich, dass wir es tatsächlich geschafft haben und dass wir oben waren. Und Ethan meinte dann auch, er hofft einfach, dass diese Treppe nicht abgerissen wird. Und das könnte, und ja, da muss man überlegen, wie es am Ende wird. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie man diese Treppe erhalten kann. Mhm. Und die Friends of Haiku Stairs, das ist eine Organisation, zu der übrigens auch der Sean gehört, den wir ja am Anfang
besucht haben. Der mit den laminierten Bildern, ne?
Genau, der mit den laminierten Bildern. Und das ist eine Organisation, die sich jetzt dafür einsetzt, diese Treppe eben zu retten. Die haben verschiedene Ideen, wie sie das machen wollen. Eine davon ist Managed Access, heißt dieser Plan. Das heißt, sie wollen es zu einer offiziellen Touristenattraktion machen. Mhm. Also sie wollen es schaffen, dass sie einen offiziellen Eingang unten an der Treppe haben und damit die Leute eben nicht mehr durch die Vorgärten von irgendwelchen Menschen kommen müssen. Mhm. Die müssen dann natürlich auch Geld bezahlen, aber von diesem Geld kann dann eben Sicherheitspersonal organisiert werden, die Renovierung der Treppe kann dadurch finanziert werden und dieses Monument
könnte bestehen bleiben.
Wir haben uns ja, ich hatte das ja eingangs gesagt, wir haben uns überlegt, wann wir diesen Film machen, weil diese Treppe ja abgerissen werden soll. Und der Ursprung war Januar 2024. Man hat gesagt, Januar 2024.
Sollte sie ursprünglich abgerissen werden.
Sie ist bis heute nicht abgerissen. Und diese Abrissarbeiten verzögern sich, weil es erstens immer teurer wird, sie abzureißen. Also da reden wir wirklich über Millionenbeträge, die es kostet, diese Treppe abzureißen. Also es ist wahrscheinlich sogar billiger, sie zu renovieren. Mhm. Und es laufen auch Klagen vor Gericht, eben auch von den Friends of Haiku Stairs, die eben jetzt dafür kämpfen, dass diese Treppe erhalten bleibt. Und deswegen kann man da noch gar keinen Ausblick geben, wie es letztendlich mit dieser Treppe weitergeht. Man kann sagen, dass es momentan illegal ist, diese Treppe zu betreten. Und ich würde niemandem empfehlen, diese Treppe auch nur ansatzweise zu betreten, selbst wenn man oben ist. Also wir haben ja diesen legalen Weg gemacht.
Das wäre jetzt natürlich noch meine nächste Frage, weil das hast du jetzt so unterschlagen. Ihr wart dann oben. Seid ihr denn dann von oben auf die Treppe gestiegen?
Nein.
Nein.
Nein, sind wir nicht, weil diese Treppe ist ja komplettes Sperrgebiet. Mhm. Heißt, wir dürfen sie auch, selbst wenn wir oben sind, dürfen wir sie nicht betreten.
Okay.
Wir haben sie gesehen und wir standen am Geländer, aber wenn wir einen Fuß auf diese Treppe gesetzt hätten, hätten wir uns strafbar gemacht. Das haben wir natürlich nicht gemacht.
Ihr seid ja brav.
Wir sind ja brav. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Und wir mussten aber den Weg ja auch wieder runter. Übrigens.
Okay. Ja, also das heißt, im Fernsehen hört an dieser Stelle die Geschichte auf.
Genau.
Wir haben diese schönen Bilder, wir sehen die Treppe, wir wissen, haben alles erfahren und wissen auch, wie es eventuell damit weitergeht, dass sie nämlich im besten Fall vielleicht auch bestehen bleibt, wenn es gut läuft. So, der Fernsehzuschauer schaltet jetzt also aus, aber ihr standet ja zu dem Zeitpunkt jetzt oben auf diesem Berg und wusstet, ihr müsst jetzt nochmal wie viele Stunden zurücklaufen?
Das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie lange wir wirklich brauchen. Wir waren nach
also wie viel Uhr war es jetzt? Also wie lange wart ihr unterwegs?
Wie viel Uhr kann ich dir gar nicht sagen.
Also ihr seid bei Sonnenaufgang los?
Wir sind acht Stunden waren wir oben.
Okay.
Und wir hatten, das ist vielleicht auch ganz interessant, so exklusiv für den Podcast, wir hatten oben 15 Minuten Zeit. Ethan hat uns gesagt, ihr seid jetzt oben, ihr habt 15 Minuten Zeit und dann gehen wir wieder.
Sonst schafft ihr es nicht vor Sonnenuntergang, bevor es dunkel wird. Okay.
Jetzt musst du dir vorstellen, bist du 8 Stunden gewandert
und
hast oben 15 Minuten.
Nein.
Also auch keine Pause oder so, weil du willst ja diese Zeit auch oben ausnutzen.
Ja, natürlich.
Das heißt, wir haben mal eben schnell legale Instagram-Bilder für uns alle gemacht, haben ein bisschen fertig gedreht. Die Drohne natürlich, eben diese ganzen die schönen Aufnahmen, die man auch im Film sieht, gemacht und sind dann wieder...
Direkt wieder weiter.
Sind dann direkt wieder weiter. Und die Stimmung war besser, als wir kurz vor dem Abbrechen waren. Aber sie war jetzt auch nicht so super gut, muss ich sagen. Weil wir wussten jetzt, okay, wir müssen diesen ganzen Weg wieder zurück.
Mhm. Und jetzt wartet ja auch keine Belohnung in dem Sinne mehr. Ne?
Die Belohnung ist das Auto am Parkplatz.
Ja.
Auf das haben wir uns sehr gefreut. Aber das war noch ein paar Stunden weg. Und dann sind wir weiter nach unten geklettert. Und eigentlich Ethan meinte auch dann zu uns, ja, hey Jungs, der Weg nach oben ist super anstrengend. Der Weg runter, easy. Easy. Nicht easy.
Der muss euch ja irgendwie motivieren.
Ja. Aber du musst dir vorstellen, wenn du nach oben kletterst und du hast ja diese, wie gesagt, Stichwort Bastelkleber mit den Seilen. Wenn du nach oben gehst, kannst du dich ja noch an irgendwelchen anderen Steinen festhalten. Wenn du nach unten gehst...
Das weiß ja jeder vom Wandern. Man denkt, während man berg hochklettert, denkt man, oh, wie anstrengend. Aber wenn man berg runter geht, dann merkt man ja erst, wie anstrengend das eigentlich dann oft ist. Ne? Also das ist ja oft das viel... Schwierigere dann.
Ja. Mhm. Und es war dann auch so, dass wir irgendwann gesagt haben, sind wir eigentlich noch auf dem richtigen Weg? Mhm. Weil wir sind doch da nicht runtergegangen. Mhm. Das war doch nicht so steil. Weil es wenn du von oben nach unten gehst, ist das ganz, ist das was komplett anderes. Mhm. Es ist wie ein anderer Weg. Und
Also fühlt es sich dann auch gefährlicher an?
Viel gefährlicher. Mhm. Ja, viel gefährlicher. Weil du natürlich auch abrutschen kannst. Mhm. Und wenn du nach oben gehst, musst du halt schauen, dass du nicht nach hinten kippst. Mhm. Auch bei den schweren Rucksäcken natürlich auch schwierig. Aber wenn du nach unten gehst, hast du, also zumindest ich persönlich, hatte weniger Halt einfach. Und wir haben uns dann bei jeder Steigung, die dann wieder kam, gedacht, nicht noch eine. Mhm. Das haben wir doch nicht, wir waren doch hier nicht. Also das war doch irgendwie was anderes. Es war aber nur dieser eine Weg, also es musste der sein. Und was auch ganz interessant ist, was übrigens auch nicht in dem Film ist, ist, dass wir auch Menschen begegnet sind, die eben diesen Weg auch gemacht
haben. Also diesen legalen Weg.
Diesen legalen Weg. Mhm. Die aber gar nicht so wirklich vielleicht zu der Treppe wollten, sondern die einfach diesen Weg auch gegangen sind. Und das war ganz interessant, mit denen haben wir uns auch unterhalten und die haben das auch so wahrgenommen. Die hatten natürlich weniger Equipment dabei, haben uns natürlich angeschaut hier mit unserem Schweinehack-Steak, das Schweinehack-Sandwich, was mittlerweile im Rucksack vor sich hin
gammelte
ist und der zart schmelzende Schokolade, die zart geschmolzen ist.
Ich meine, das muss man sich ja mal vorstellen. Es ist ja nicht nur überhaupt diese körperliche Anstrengung, sondern auch bei diesen Temperaturen ist das ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte, wie wenn du jetzt bei 15 Grad absolut unterwegs bist.
Muss man auch sagen. 30 Grad hatten wir zu dem Zeitpunkt. Und mit denen haben wir eben geredet. Mhm. Die sind dann weitergegangen. Die waren aber auch total motiviert. Mhm. Ich hatte bei einem...
Wo kamen die her?
Die kamen vom amerikanischen Festland.
Mhm, okay, mhm.
Und haben eben auch davon erfahren. Mhm. Und was mir da aufgefallen ist, ist, dass das war eine Gruppe junger Leute. Mhm. Und ein jüngeres Mädchen, was ist jüngeres, so alt wie ich, also Mitte, Ende 20.
Blutjung.
Mhm. Blutjung. Und die war auch sehr angestrengt. Mhm. Und da habe ich mir auch schon gedacht,
waren die noch auf dem Hinweg sozusagen?
Genau,
wir sind
runtergegangen und die sind gerade raufgegangen.
Oh. Das heißt, und ich meine, Ethan hat euch ja eh schon Druck gemacht, weil er gesagt hat, ihr seid schon zu spät dran.
Genau. Mhm. Er hat natürlich auch gesehen, wie langsam wir sind. Deswegen waren die Viertelstunde oben, da war sicherlich auch noch ein bisschen Puffer dabei, der aber extrem wichtig war, dieser Puffer. Wir sind nämlich dann immer weiter nach unten gegangen. Und
aber was heißt das dann für die Gruppe? Die werden doch das dann nicht geschafft haben, bis ganz nach oben und wieder runter an dem Tag, oder?
Ja.
Also, aber ihr habt dann nicht zu ihnen gesagt, kannst du ja nichts sagen, ne?
Na, kannst du nichts sagen. Mhm. Weil du weißt natürlich auch nicht, gehen die vielleicht die Treppe dann runter? Mhm. Machen die dann den illegalen, das ist nämlich auch, machen auch viele leider, und dass sie den legalen Weg hingehen.
Okay, und wenn du den illegalen runtergehst, das ist natürlich dann schon auch anstrengend, weil 4000 Stufen, aber natürlich trotzdem schneller als...
Und nicht so gefährlich, muss man auch klar sagen, weil das ist eine Treppe mit Stufen und Geländer, wo du dich festhalten kannst. Das hast du auf der anderen Seite, auf dem anderen Weg natürlich überhaupt nicht. Aber auch da muss man sagen, selbst wenn man, deswegen, ich möchte nichts empfehlen, was illegal ist, selbst wenn du jetzt von oben diesen illegalen Weg runtergehst, unten wird definitiv ein Wachmann stehen und du wirst eine sehr hohe Strafe bezahlen und die Polizei wird kommen. Und da sind sie gerade... Das ist jetzt nicht so dahergesagt, sondern das macht die Regierung und das macht die Polizei tatsächlich. Mhm. Die setzen auch Hubschrauber ein, um zu schauen, wer ist auf dieser Treppe und die dann eben mit Strafen zu belegen. Deswegen war es mir ja auch so wichtig, dass wir klar sagen, wir sind oben, wir haben den legalen Weg gemacht, aber wir haben dieses illegale auf die Treppe steigen, das haben wir eben nicht gemacht. Und dann sind wir weiter runtergegangen und ungelogen, wir haben... Ja, sicher 2 Stunden, kein Wort gesagt.
Weil ihr so fertig wart oder weil die Stimmung so schlecht war oder beides?
Beides. Ja, also das eine führt ja zum anderen. Mhm. Dadurch, dass wir wirklich kaputt waren und dieser Weg nicht aufhört und du hast dann auch keine Orientierung. Du weißt nicht, sind wir jetzt gleich am Ende? Ethan hat dann immer gesagt, ja, sind gleich da. Beim 17. Mal sind gleich da, haben wir nicht mehr gefragt und es ist immer anstrengender geworden. Und dann haben wir wirklich 2 Stunden, wie gesagt, nichts geredet, nicht mal miteinander geredet, sondern wir haben uns einfach konzentriert.
Wahrscheinlich haben und der Kameramann haben wahrscheinlich gedacht, dieser Redakteur Tim, was der mit uns macht.
Nie wieder mit dem Grund reden, haben sie sich gedacht.
Nie wieder.
Vor allem, du musst natürlich auch aufpassen, wenn du nach unten gehst. Es ist ja kein richtiger, das ist ja kein Weg, es ist ja kein Wanderweg, sondern da sind lose Steine, da sind Wurzeln. Heißt, du musst auch auf jeden Schritt aufpassen, weil du kannst natürlich auch leicht umknicken. Was machst du, wenn du da auf einmal umknickst? Mhm. Und dann sind wir kurz vor diesem leichten Part wieder gewesen. Und auf einmal kam ein Rettungshelikopter.
Ach.
Der ganz, ganz nah über uns eigentlich geflogen ist, an uns vorbei, nach oben.
Okay, also er kam nicht wegen euch.
Er kam nicht wegen uns. Wir wissen bis heute leider nicht, weswegen er oben war.
Aber möglicherweise wegen der Gruppe, die ihr getroffen
ich
habt.
Ich befürchte, dass es da jemand nicht geschafft hat. Mhm. Also nicht geschafft hat im Sinne von
den Weg nicht geschafft hat,
einfach nicht mehr konnte oder sich verletzt hat. Und das passiert da, wie gesagt, relativ oft, dass da eben ein Rettungshelikopter hoch muss. Aber das waren ja, auch ein komisches Gefühl. Du weißt, du hast gerade mit diesen Menschen gesprochen. Du bist ihm begegnet, hast kurz einen Smalltalk gemacht und dann ein paar Stunden später siehst du einen Rettungshelikopter nach oben fliegen. Das war ein sehr komisches Gefühl. Und dann sind wir wieder an diesem normalen Wanderweg, wo wir ja am Anfang noch gesagt haben, ja, ist ja nix. Sind wir angekommen und sind auf dem Weg zusammengebrochen. Wir lagen auf diesem Weg. Alle, Ethan auch übrigens.
Okay.
Der war dann auch ganz schön kaputt. Mhm. Und haben uns aber gefreut. Das war so ein schönes Zusammenbrechen. Wir waren zwar noch lange nicht wieder am Auto. Das waren sicher noch 4 oder 5 Kilometer. Aber wir wussten...
Jetzt schafft ihr es.
Jetzt schaffen wir es. Mhm. Genau. Und sind dann diesen Weg gegangen. Es ist dann dunkel geworden. Aber wir haben die letzten Sonnenstrahlen hatten wir noch, als wir dann diesen Park gesehen haben, wo wir losgegangen sind. Und Eva, das war von dieser Reise mit Abstand das schönste Gefühl. Mhm. Es war nicht das schönste Gefühl, oben an dieser Treppe zu sein, sondern es war das schönste Gefühl, wieder unten zu sein an dem Parkplatz. Mhm. Und Ethan, unser Bergführer, hat, als wir angekommen sind, dieses Eingangstor von diesem Parkplatz geküsst.
Oh Gott, also für den ist schon auch wirklich extrem.
Ja, ich glaube, er war sehr froh, dass er hier die deutschen, Kameraleute nach unten gebracht hat. Und wir waren unglaublich froh. Das war eben dieser Park, da gab es dann einen Fluss oder so einen künstlichen Fluss eigentlich. Und wir haben unsere Schuhe ausgezogen und sind da barfuß rein. Es ist das schönste Gefühl, was du dir vorstellen kannst. Mhm. Und ich bin dann zurück ins Hotel gefahren. Wir haben wieder nichts geredet. Zum Glück hatten wir ein Automatikauto. Mhm. Meine Beine haben gezittert wie sonst was. Wir haben es aber zurück ins Hotel geschafft und saßen dann am Abend im Hotel bei einem Bier zusammen. Da haben wir gedacht, was haben wir da eigentlich gerade gemacht? Haben uns auch noch Bilder angeschaut, weil dann, du rekapitulierst ja dann in dem Moment das erst. Ja, und dann, um nochmal hier mein Schweinehack-Sandwich auszupacken, habe ich dann gemacht. Ich kann niemandem empfehlen,
Schweinehack mitzunehmen bei einer 12-stündigen Wanderung.
Ja, so was Dummes, oder?
Ja. Aber die alles entscheidende Frage ist, drehen der Tonensch und der Kameramann jemals wieder mit dir eine Geschichte oder sagen die, nee, mit dem Tim machen wir sowas nicht mehr?
Ich habe lange nichts mehr von denen gehört. Wenn sie das jetzt hören, dann hoffe ich, dass sie sich trotzdem noch dafür entscheiden, zu drehen. Nein, wir haben schon die nächsten Projekte geplant und sind auch gut.
Okay.
Und für uns alle war es ja eine total tolle Erfahrung. Mhm. Und auch wenn es in dem Moment, gerade als wir da oben waren und kurz vorm Zusammenbrechen waren oder eigentlich schon zusammengebrochen sind, auch wenn das natürlich ein extremer Tiefschlag war, aber wenn man jetzt mit ein bisschen, wenn man da drauf schaut, dann ist man erstens unglaublich stolz auf das, was alle da geschafft haben und zweitens total erleichtert, weil du hattest es ja auch schon gesagt, also bei mir jetzt persönlich, ich habe natürlich auch die Verantwortung für das gesamte Team, weil ich dieses Thema ja vorgebe und diese Reise vorgebe und ich bin einfach unfassbar froh und dankbar, dass niemandem was passiert ist und dass sich alle auch an diese Abmachungen gehalten haben. Und ja, das ist eine ganz, ganz tolle Reise gewesen. Wie ich finde, eine super spannende Geschichte. Ich bin sehr froh, dass wir diese Geschichte der Himmelstreppe erzählen konnten, solange sie noch da ist, weil wir wissen einfach nicht, wie lange sie noch da ist. Und selbst wenn sie jetzt abgerissen wird, können wir sagen, wir haben die Geschichte erzählt, wir haben sie gesehen, wir hören sie jetzt und es ist ein schönes Gefühl.
Und die letzte Frage, die mich natürlich beschäftigt, wie schlimm war der Muskelkater?
Oh Gott, ich sag's dir, wir wollten am nächsten Tag was anderes drehen. Mhm. Und da waren Treppen. Und wir sind diese Treppen nicht gegangen. Wir haben gesagt, egal was wir jetzt hier drehen, wir drehen unten. Wir gehen diese andere Treppe jetzt nicht nochmal rauf, weil wir sie gesehen haben und gedacht, nee, auf gar keinen Fall. Der Muskelkater ein bisschen angehalten, über sehr, sehr lange Zeit.
Wie lange?
ich würde schon sagen, die Hawaii-Reise an sich war 2 Wochen lang und kurz vor Abreise Hawaii Ja, lass anderthalb Wochen gewesen sein.
Okay.
Dass man es schon gespürt hat. Ja.
Ja. Also hat sich gelohnt.
Hat sich im Nachhinein, wenn ich die Bilder sehe, wenn ich die Geschichte jetzt nochmal erzähle, für mich persönlich hat sich's extrem gelohnt. Ich habe mit den anderen beiden auch gesprochen, für die hat sich's auch gelohnt. Ich hoffe, für jeden, der sich den Film anschaut und den Podcast anhört, hat sich's auch gelohnt. Und demher alle glücklich.
Vielen Dank, Tim, dass wir dabei sein durften, ohne anderthalb Wochen Muskelkater zu haben danach. Ich hoffe, deine nächste Geschichte wird nicht ganz so anstrengend und du erzählst sie uns dann aber trotzdem.
Mach ich. Dankeschön.
Und wer sich den Film anschauen möchte und die Stairway to Heaven auch mal mit eigenen Augen sehen möchte, der muss eben auch nicht nach Hawaii fahren, sondern der kann das machen bei YouTube oder auch auf unserer Galileo-Homepage. Und nächste Woche geht's bei uns spannend weiter. Wir fahren nämlich nach Fukushima. Mein Kollege Vincent Dehler erzählt, meine Kollegin Sophie, wie er eine Familie dort getroffen hat, die in die Nähe des havarierten Kraftwerks jetzt zurückgezogen ist. Ob es da immer noch Strahlung gibt, wie gefährlich es dort ist, warum man dorthin wieder zurückzieht. All das erfahren wir nächste Woche, also unbedingt wieder reinhören bei Mission Wissen weltweit. Bis dahin, tschüss, macht's gut.